seid beim Buchplausch, diesmal mit
Natalia.
Ja, genau. Und
Omid.
Wir haben heute eine ganz besondere Folge, weil wir einen unserer absoluten Lieblingssprecher, ja, zum Teil vor der Kamera, aber eigentlich auch hier in erster Linie im Podcast haben. Ja, und einfach mal so ein bisschen was über das Sprecherleben erfahren wollen. Wie kommt man denn eigentlich dazu? Warum macht es Spaß? Was möchte man gerne noch so machen? Ja, weil wir festgestellt haben, wir alle hören einfach wahnsinnig gerne zu. Und wir lieben gute Stimmen, die uns einfach in ferne Welten, wie zum Beispiel mit die Flüsse von London, das hat nämlich Omid auch zum Teil mitgesprochen, und die Zwerge, Markus Heitz, genau. Gibt viele, viele Bücher, wir verlinken das wie immer in unserem Podcast. Wenn ihr auf die Seite geht, dann findet ihr all diese wunderbaren Bücher, die Omid Eftekhari nämlich schon eingelesen hat. Lieber Omid, wie wird man Sprecher? Das hast du nicht schon als Kind gemacht, oder?
Das stimmt, das stimmt. Wie wird man Sprecher?
Du hast erst was ganz anderes gemacht, oder?
Genau, das ist nämlich das Schwierige daran. Ich bin Quereinsteiger. Ich habe erst Kunstgeschichte studiert und habe dann nach dem Studium eine Ausbildung gemacht zum Steinmetz und Steinbildhauer. Habe viele Jahre, fast anderthalb Jahrzehnte gearbeitet als Restaurator für Naturstein, historische Putze, Wandmalerei und aber auch dann in letzter Zeit Kunst- und Betonwerkstein. Okay. Und in den letzten Jahren dieses Lebens, also jenes Lebens, habe ich dann einfach mehr Input gebraucht, einen anderen Input gebraucht. Okay. Hab dann als ehrenamtlicher Vorlesepate gearbeitet, hier in Stuttgart beim Leseohren e.V. Und da war das Feedback von den Hörerinnen und Hörern, dem sehr kritischen oder dem kritischsten Publikum überhaupt, nämlich
Kindern.
Ja. Genau, ja. War genau. Ganz gut. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben nach Lehrern. Also wer kann die Stimme ein bisschen ausbilden? Ja. Wer kann da ja einfach auf mich draufhören und gucken, ob das funktioniert oder nicht, ob das ausbaufähig ist oder nicht? Und das habe ich getan und habe Gott sei Dank sehr, sehr gute Lehrer und Lehrerinnen gefunden. Und die haben mich gut gefördert und gefordert. Ja, und irgendwann war die Freude an der Restaurierungsarbeit in dem Kontext nicht mehr da. Und der Weg frei für was Neues. Und dann bin ich Sprecher geworden. Okay. Ich habe Unterricht genommen bei, also Privatunterricht genommen bei ganz vielen Leuten. Okay. Vielen sehr, sehr guten Leuten, wie Christian Rode, Johannes Steck, Gerd Heidenreich und so weiter. Also die
alles tolle, große Namen.
Tolle, große Sprecher, genau. Ja, und auch dort war die Rückmeldung immer ganz gut.
Ja.
Und die sagten, ja, mach ruhig, mach mal, lass los, lass die Pferde laufen. Ja. Und dann habe ich das irgendwann gemacht und bin seit März 2017 selbstständig im Vollerwerb.
Da freuen wir uns aber, dass du da diese Entscheidung getroffen hast tatsächlich, weil wir dürfen jetzt die Bücher genießen im Hörformat, so wie zum Beispiel meine Lieblingsreihe von Ben Aronovich, Flüstern unter Baker Street und Der Krieg der Zwerge auch. Ja, dann... Also danke für diese Entscheidung.
Sehr gerne.
Ja, wir sind uns ganz sicher, dass Omid schon eine ganz eigene Fangemeinde hat. Genau, war das jetzt von Anfang an, hast du da gleich große Projekte gekriegt oder eher kleinere? Oder wie muss man sich sowas eigentlich vorstellen? Wie startet man da eigentlich?
Ach, das war, da bin ich dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also es waren kleine Projekte dabei, aber auch richtig große Sachen, wie zum Beispiel von Will Jordan. Codewort Tripolis.
Okay.
Das war ist eine, glaube ich, eine relativ erfolgreiche Serie, bei der mehrere Sprecher schon gearbeitet haben, gesprochen haben. Und dann sind das kleinere Projekte gewesen und dann kamen wieder größere Sachen dazu, wie eben von Henry James oder Lovecraft. Da habe ich so ein paar Sachen gesprochen oder Hans Fallada.
Ja.
Ich glaube, es ist einfach deswegen auch so schön, weil es eine gute Mischung ist. Es sind kleinere Projekte, bei denen man mal so ein bisschen, also nicht den ganz, ganz großen Bogen haben muss, sondern die Bögen sind einfach kürzer und das ist auch mal erholsam.
Ja.
Diese kleineren Geschichten oder Projekte sind nicht leichter zu sprechen, aber die Arbeit ist schneller fertig.
So. Okay. Ja. Wenn du jetzt so, ja, also wenn du gerade eben sagst, ne, so kürzere Projekte oder längere und dann, du bereitest dich ja immer darauf vor, du steigst ja in diese Rollen dann richtig ein, entweder als Erzähler eben ja einer großen gewaltigen Geschichte oder auch mal in die Rolle eines Protagonisten, wie auch immer. Ich stelle mir vor, dass es nicht ganz ohne ist. Es ist bestimmt auch ganz schön anstrengend, oder? Wenn du dann sowas liest und da in so einer Rolle ja praktisch gefangen bist, so wie als Schauspieler eigentlich auf der Bühne, oder?
Ja, ich habe sogar einen großen Vorteil dem Schauspieler auf der Bühne gegenüber. Ich darf alle sein. Ja. Ich ja. kann also allen Facetten in mir ja. die Zügel freigeben und sie mhm. laufen lassen. Und die Arbeit sieht so aus, also ich lese jedes Buch mindestens einmal als Konsument und dann nochmal eben mit Verstand ja. und Hirn und einem Stift in der Hand,
okay.
beziehungsweise im iPad so ja. und markiere mir dann schon alles. Dann zu den einzelnen Charakteren finde ich, die stelle ich mir einzeln vor. Ich achte natürlich sehr darauf, wie die beschrieben werden mhm. aus dem Text heraus und versuche die zu visualisieren, also wie groß sind die, wie klein, dick, dünn mhm. sind die, wie laufen die, wie sprechen die miteinander, wie verhalten die sich im Dialog,
ja.
wie verhalten die sich, wenn sie ganz alleine sind, auf der Polizeiwache zum Beispiel ja. oder wenn man sich alleine wähnt als Täter oder als vermeintlicher Täter mhm. im Hotel, als Hotelmanager oder wie nehmen die ihre Umgebung wahr?
Ja.
Und das sind alles Faktoren, alles Dinge, die damit einfließen.
Mhm.
Und dann gibt es natürlich Figuren, die nur ein-, zweimal auftreten.
Mhm.
Die sind kurz und prägnant gefasst. Und dann gibt es natürlich die Charaktere, die ja erst am Ende ihr wahres Gesicht zeigen.
Ja.
Und die haben das ganze mhm. Buch über Zeit, sich zu entwickeln.
Ja.
Die müssen noch nicht alle Geheimnisse gleich ja. preisgeben.
Ja.
Und so versuche ich die, naja, ich versuche nicht jemanden auf den Holzweg zu führen, aber vielleicht ein bisschen in die Irre zu führen, dass zum Beispiel jemand, eine Figur, eine gemeine Stimme kriegt, so ein bisschen so, die fies klingt.
Mhm.
Er ist aber gar nicht der Bösewicht, zum Beispiel.
Ah, du ja. führst also mit deiner Stimme quasi aufs Glatteis.
Wenn die Geschichte das hergibt, dann kann man das ja. mal machen.
Das klingt sehr, sehr spannend, aber auch anstrengend. Hast du das Gefühl, dass du dich nach so einer Produktion, wenn du da so richtig in so einem Buch einsteigst, wenn du so richtig da voll mit dabei bist, dass du dich danach auch einfach, dass du mal so eine richtige Entspannungspause brauchst?
Ja, das ist absolut so. Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel eine Fantasy-Geschichte gelesen, Ein Herrier von Pascal Wokan. Und das waren über 30 Figuren, die teilweise mit sehr unterschiedlichen Stimmen im Dialog waren. Und das war schon sehr anstrengend. Ich hatte dann eine Stimmbibliothek angelegt mhm. und hatte auch auf dem Zettel direkt auf dem Tisch liegen, neben dem Mikrofon, dass ich es immer sehen konnte, eine Übersicht, wer wie gefasst ist. Also
okay.
ist der tief und rau, ist der hoch und quietschig, hat der noch alle Zähne im Mund oder nicht? Und wie spricht er dann? Lispelt ja. er dann? Nein, wie viel? Ja, also das,
okay.
das kann man alles sehr konkret machen ja. und das habe ich entsprechend eben auch versucht zu transportieren und
mhm.
hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber es ist am Ende auch wirklich sehr erschöpfend.
Mhm.
Die Spannung fällt so einen halben Tag nach Ende einer Aufnahme ab
mhm.
und dann bin ich auch platt.
Ja,
dann brauche ich zwei, drei Tage echt
ja.
Ruhe, dann räume ich nur auf und höre schon mal rein und schneide
ja.
ein bisschen und
ja.
dann,
okay. ja. Oh mein Gott. Ja, aber du gerade sagst so mit, wenn du jetzt da so 30 verschiedene Charaktere gesprochen hast, das gibt es ja auch, wenn man jetzt an Hörspiel denkt, mhm. dass du das nicht alleine machen musst, sondern dass ihr zu viel mehr Leuten im Studio steht. Wie anders ist das? Klar, es sind natürlich andere Leute, das kann man sich schon vorstellen, aber wie fühlt sich sowas an, wenn jetzt meinetwegen 5, 6 Leute im Studio stehen und dann einfach mal drauf los sprechen?
Das ist sehr, ein sehr, sehr gutes Gefühl. Es fühlt sich wirklich fantastisch an, weil alle gut vorbereitet sind,
aha.
alle brennen, alle wollen.
Ja.
Und es ergeben sich ganz eigene Dynamiken. Man reagiert sehr viel natürlicher aufeinander.
Mhm.
Das ist ein ganz anderes Arbeiten, als wenn eben geixt wird.
Ja.
Xen heißt,
also ich wollte gerade fragen, was ist Xen
genau.
für unsere Hörer? Keiner weiß das.
Oder für mich.
Oder für dich. Oder für dich, genau.
Xen heißt, jeder Sprecher, jede Sprecherin spricht ihre Rolle takeweise
okay.
runter
mhm.
im Studio.
Mhm.
Es ist natürlich immer eine Regie dabei und ein Techniker
mhm.
und das Ganze wird schon geführt, weil die Regie muss natürlich
ja.
eine Vision haben, wie das Ganze am
ja.
Ende werden soll. Aber das ist großartig,
okay.
wenn man im Ensemble stehen kann und so arbeiten kann.
Könntest du jetzt einfach so spontan sagen, was dir lieber ist?
Nee, das kann ich nicht sagen. Naja, das Sprecherdasein ist schon auch, wenn man so wie ich viele Hörbücher spricht,
ja.
ein einsames, wenn ich alleine in der Kabine stehe und so. Und das ist höchstens ein Techniker und eine Regie da. Oder ich mache das ganz alleine, das kommt auch sehr oft vor. Aber dann ist es halt eben auch wieder sehr schön, mit den Leuten zusammen zu sein, die Leute zu sehen und zu quatschen, was machst du gerade, was passiert und zu sehen, wie sich Kollegen entwickeln oder dass man sich immer wieder sieht und man hat immer was zu erzählen und es bleibt spannend. Das ist eine sehr schöne Sache.
Also kann man es nicht so richtig genau festmachen, weil alles so für sich halt einfach.
Ja, es hat alles.
Einfach dann Tolles, oder?
Ich glaube, ich kann nach diesem Interview nicht mehr so Hörbücher und Hörspiele hören, wie das früher war. Ich werde jetzt ständig dran denken, tatsächlich, wie die Leute so, wie anstrengend das ist, auch vor allem mehrere Leute, wenn eine Person, ein Sprecher oder Sprecherin, mehrere Leute einliest. Ich werde jetzt ständig dran denken.
Was ich ganz toll finde, ist tatsächlich die Action, ja, also die es ja offensichtlich immer gibt, auch wenn du alleine liest. Ich erinnere mich an das Einlesen von Constable Evans Teil 1, ja, der Metzger, ja, der dann wirklich, also dieses Lamm zerteilt hat. Ja. Das Bild habe ich noch vor mir. Das ist, ja, also du machst dir da schon auch deine tatsächlich die Bilder einfach auch dazu, ne, wenn du das einliest.
Ja, absolut. Ja, also im Normalfall lese ich auch alles im Stehen ein. Immer. Weil ich dann einfach mehr Bewegungsfreiheit habe. Okay. Das Zwerchfell ist frei, der Beckenboden, Beckenboden, Zwerchfell, Schulter. So diese drei Ebenen, die gehören zusammen.
Ja.
Und die müssen frei arbeiten können. Und das ist im Sitzen alles ein bisschen eingeschränkt. Geht auch. Man nimmt immer den Körper mit dazu, sonst ist es eine seltsame Vorstellung. Einfach.
Das ist so komisch, das stimmt. Wenn du jetzt so zurückdenkst von den Produktionen her, die du jetzt schon gemacht hast, gibt es da so eine Art, weiß ich nicht, so Traumkonstellation, wenn man jetzt an Hörspiel denkt oder auch Hörbücher werden ja manchmal mit mehreren Leuten einfach ganz normal aufgenommen, ohne dass es gleich ein Hörspiel ist. Oder ein Buch, wo du sagst, das würdest du unbedingt gerne mal machen. Gibt es da so Sachen, wo du sagst, Mensch, ich habe zwar schon tolle Sachen gemacht, aber...
Ja, also ein sehr, sehr cooles Projekt, das ich gemacht habe, war die Vertonung von Alec Baldwins Buch »Meine fantastische Präsidentschaft«.
Okay.
Ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel ist. »Uneingeschränkte Wahrheit«, »Die echte Wahrheit über mich, Donald J. Trump«. Das war deswegen spannend, weil ich da eben, also Alec Baldwin kennt man aus Saturday Night Live, wie er Trump persifliert, überspitzt.
Ja.
Und das durfte ich eben auf Deutsch machen. Und dann musste Trump auf Deutsch machen. Das ist also ein Spagat, der deswegen spannend ist. Man kann nicht die ganze Zeit nur Alec Baldwin, also dieses total Überdrehte machen. Ja. Sonst kann auch niemand so ein Hörbuch, das über 5-6 Stunden geht, anhören.
Mhm.
Das ist einfach viel zu anstrengend.
Ja.
Sondern es in der Vorbereitung musste ich mir sehr, sehr viele Interviews mit Donald Trump angucken, um zu sehen, um zu lernen, wie er spricht, wie er sich gibt.
Ja.
Und diese Gestiken, diese Mimik, die hat man dann auch vor dem Mikrofon. Ja?
Ja.
Meine Frau hat dann irgendwann gesagt, also kannst du jetzt mal aufhören, so zu gestikulieren und so zu gucken. Das war sehr, sehr spannend. Es ist dann schwierig, teilweise wieder da rauszukommen.
Ja.
Oder wenn ich tagelang nur Zwerge und irgendwelche wütenden Eisriesen und so gesprochen habe, dann grollt es halt schon mal auch in der Stimme. Ja. Und das ist sehr, sehr schön gewesen. Das war ein sehr spannendes Projekt.
Und davon abgeleitet, wenn du jetzt dann sagst, so, Mensch, jetzt habe ich schon so tolle Sachen gemacht, was fehlt denn noch? Oder du sagst, Mensch, das, wenn ich das machen könnte, keine Ahnung, den Harry Potter als Dritter einlesen oder ich weiß nicht was.
Nee,
ja, gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre jetzt nochmal richtig toll?
Ja, gibt es. Und zwar, die Autorin heißt Madeline Miller.
Mhm.
Der Titel des Buches ist Das Lied des Achill.
Mhm.
Das ist ein so fantastisches Buch. Das ist eine so wunderschön geschriebene Geschichte, die das Verhältnis von Patroklos und Achill eben entblättert.
Mhm.
So kann man wirklich sagen.
Ja.
Die Autorin steigt da wirklich ganz tief in die Psychologie, in die Liebesbeziehung zwischen beiden ein und wie beide eben ihrem Schicksal nicht entkommen können. Aber wie sie dies beschreibt, wie die Figuren dorthin kommen, wie sie zum Tod kommen und zum Leben kommen erst und dann zum Tod kommen, das ist fantastisch und das würde ich gerne.
Ich habe Gänsehaut, spontan Gänsehaut.
Meine liebe Kollegin Ann Vielhaben aus Berlin hat das andere Buch von Madeline Miller, Ich bin Circe, vertont für Random House Audio und das ist göttlich gut, wirklich gut.
Okay.
Ja, also Das ist ganz hervorragend. Sie ist da so in diese Rolle der Circe eingestiegen, dass man ihr das wirklich alles abgekauft hat, alles abgenommen hat, wie sie jede einzelne Figur gemacht hat. Das und eben diese Circe auch. Also, das ist ganz, ganz hohe Kunst gewesen. Aber dieses andere Buch von Madeleine Miller, das Lied des Achill, oh, da würde ich was für geben.
Einfach, weil dir das Buch gefällt. Das die Buch Geschichte, so wie sie aufbereitet ist, dann die Story. Ja, wer weiß. Wer weiß. Wenn du jetzt an solche Geschichten denkst, die du eben vielleicht auch noch nicht gemacht hast, die zukünftig irgendwie auf dich warten, und du dann dich mit diesen Rollen dann irgendwie auseinandersetzt, inspirieren dich da andere Sprecher oder Schauspieler eigentlich? Also für die Art, wie du dann eine Person beispielsweise liest, wer inspiriert dich da? Oder gibt es das eigentlich nicht, weil du da...
Doch, unbedingt, unbedingt. Also da darf ich zuallererst nennen Johannes Steck als einen meiner Mentoren und Freunde.
Ja.
Das darf ich auch sagen. Johannes Steck, Gerd Heidenreich, Christian Rode, Uwe Teschner, Simon Jäger, so, you name it. Ja.
Okay.
Also das sind alles Leute, aber auch eben so tolle Kolleginnen wie Ann Vielhaben, die mich unheimlich inspirieren. Andere Schauspieler, Martin Semmelrogge, weil er eben halt so ein sehr starker Typ ist und wirklich polarisiert und sehr dankbar ist. Dann, also wenn man zum Beispiel so ein Buch vorbereitet, dann ist klar, ach, das ist der Semmelrogge.
Ja. Ah, okay.
Ja, so in dieser Art. Okay. Dann kommt man so in diese Stimme rein und dann wird es auch richtig von alleine fies. Und, dann kann man das immer halt noch ein bisschen in den Nuancen so abstufen.
Ja.
Ist er jetzt einfach nur so ein Drecksack? Ja? Oder ist das nur ein richtiger Fiesling? Also hat er richtig was auf dem Kerbholz?
Ja.
Hat er richtig was vor in der Geschichte? Oder ist das jetzt nur so eine kleine Figur, der
kurz
gefasst wird und dann wieder ad acta gelegt wird? Das macht viel Spaß und das sind meine Vorbilder, tatsächlich.
Okay, klingt spannend. Also ganz die Namen, die sagen uns ja alle was, da hat man ja irgendwie gleich auch so Bilder vor Augen.
Ja, ich denke plötzlich an alle diese Vorbereitung und alle diese Arbeit und wie eigentlich tatsächlich nah der Sprecher dem Buch und da auch dem Hörer am Ende ist. Mhm. Und ich denke an diese Kritik, dass es gibt, also Kritik würde ich es auch nicht nennen, also allgemein manche Leute sagen, was hast du das Hörbuch gehört? Das heißt aber nicht, dass du das Buch gelesen hast. Also so diese Idee, wenn das Hörbuch ist irgendwie kein Buch. Und ich finde, das ist eigentlich andersrum, das ist noch so viel mehr, als wenn man ein Buch schreibt, es wird verlegt und dann 1000 Exemplare werden rumgehen. Aber wenn du diese Stimme hörst, also zum Beispiel ich bei Hörbüchern, das habe ich schon mal erwähnt, ich höre das immer. Also ich komme nach Hause und dann geht's weiter mit dem Hörbuch. Ich laufe zur Arbeit, ist das Gleiche. Also ich bin auch, wenn ich ins Bett gehe und kann nicht einschlafen, mache ich mir ein Hörbuch an. Und dann, ich denke jetzt tatsächlich, wie viel Arbeit das ist, wie man sich in diese Rolle reinbringt, einfach reinschmeißt. Und dann, also wir als Zuhörer sind dann tatsächlich in auch engere irgendwie Verhältnis mit dem Sprecher und mit dem Buch dadurch, dass es eigentlich noch tiefer ist in Verbindung als einfach Bücher lesen vielleicht.
Naja, das Erzählen von Geschichten ist ja die ursprünglichste Form der Geschichtentradition oder der Tradierung von Geschichten und von Wissen. Von daher würde ich sagen, ergänzt es sich sehr, sehr gut. Also das man eine Geschichte hört und dass man eine Geschichte selbst liest. Das ergänzt sich, weil meine Interpretation ist nur ein Angebot an den Hörer und die Hörerin, wie man diese Geschichte lesen kann. Und jeder hat dann auch andere Bilder im Kopf. Also wenn ich ein Buch lese und danach vielleicht sogar nochmal das Hörbuch höre, gleiche ich immer ab, wie sehr passen die Figuren, meine Bilder und die gegebenen Bilder durch den Sprecher zusammen. Und dann denke ich, okay, es ist interessant. Die Facette habe ich beim Lesen noch gar nicht bedacht. Oder wenn umgekehrt, wenn ich ein Buch zuerst gehört habe und es dann selbst lese, weil ich einfach denke, ich muss da noch mal mit mehr Zeit rein, dann denke ich, aber da, also dann ergibt sich einfach noch mehr.
Ja.
Und es ergänzt sich. Ich möchte das gar nicht in Konkurrenz sehen.
Also sehe ich jetzt persönlich auch nicht, weil ich mache dann immer beides. Ich höre und ich lese gleichzeitig. Also wenn ich unterwegs bin, höre ich und dann komme ich nach Hause und lese weiter. Also auch eine ganz verrückte Kombination. Aber ich empfinde das auch so, dass sich das einfach wunderbar ergänzt und sich halt nicht ausschließt oder dass man nur das eine, nur das andere. Nee, eher nicht. Wenn du jetzt so ein Hörbuch fertig hast, dann kriegt es deine Familie zuerst zu lesen oder Freunde? Oder wie passiert das bei dir in deinem Umfeld?
Ja, der Quality-Check, genau.
Da schließt sich natürlich auch gleich die Frage an, wer sind deine größten Kritiker?
Ja, also die größten Kritiker sind tatsächlich alle aus meiner Familie. Mhm. Meiner Frau gebe ich immer wieder Schnipsel zu hören. Und sie sagt dann, da atmest du wieder so schwer. Oder, nee, das klingt noch nicht so überzeugend.
Okay.
Oder die Figur ist nicht richtig gegriffen, die kommt mir noch ein bisschen sehr gespielt vor.
Ja.
Diese Rückmeldung kriege ich dann auch von ihr, was sehr, sehr wertvoll ist.
Muss man aber auch aushalten, ne?
Ja, das muss man aushalten, aber das ist
okay.
Kein Problem.
Okay.
Ja, und wenn meine Frau sagt, ja, das klingt gut, dann denke ich, bin ich auf dem richtigen Weg.
Okay.
Ja, okay. Genau.
Also ist sie dann auch die Erste, die das Endprodukt zu hören kriegt, wenn du das dann zur Verfügung gestellt bekommst?
Nein, sondern sie möchte dann das fertige Produkt hören, wenn es dann veröffentlicht ist.
Wenn es wirklich richtig fertig ist.
Genau.
Okay.
Ja, ja, genau. Wenn die ganze Post-Production gemacht ist, wenn es fertig geschnitten ist, wenn der Sound stimmt und dann geht's los.
Und dann sagt sie, ja, das war gar nicht das Richtige. Und dann ist schon so, nein.
Nein, sie weiß mich da schon zu nehmen und an der richtigen Stelle zu packen, dass ich dann wirklich einen anderen Zug reinkriege und nochmal mit einer neuen Konzentration rangehe.
Mhm. Wir haben ja jetzt von den Büchern, die du auch so kurz angeschnitten hast, die du ja schon gemacht hast, war jetzt von den Genres ja alles Mögliche dabei. Bis auf Liebesroman haben wir nicht gehört, oder? Liebesroman? Na, vielleicht haben wir die aus Versehen. Hast du schon mal einen Liebesroman gesprochen?
Ich kann mich nicht dran erinnern.
Tja.
New vielleicht. Romance? Hm? Fällt das da dran?
Ja, so ein bisschen.
Ja, ja, ein bisschen das was Erotisches war auch schon dabei. Ja.
Ah, okay.
Ja, aber das war ein Ausrutscher, weil es war es nicht, weil ich mich sehr bewusst für die Bücher entscheide, die ich spreche. Ja, aber das kommt jetzt nicht häufig vor.
Gibt es denn da dann, also... Dann hätten wir ja doch fast alle Genres, glaube ich, so mit dabei. Gibt es so ein Genre, wo du sagst, oh ja, das macht wirklich richtig Spaß? Also dir macht sicherlich alles Spaß, würde ich, glaube ich, jetzt einfach mal, oder fast alles.
Also es macht vieles Spaß. Manches macht natürlich ein bisschen weniger Spaß, wenn die Geschichte jetzt nicht so richtig packend ist oder so. Na, also ich mache alles sehr gerne. Ich gebe mir bei allem gleich viel Mühe. Und
das hört man ja auch.
Das hoffe ich doch sehr.
Aber manchmal hängt ja einem das Herz halt irgendwie so an besonderem, vielleicht an einem besonderen Genre oder so.
Ja, genau. Also was halt sehr, sehr dankbar ist, weil die Figuren im Text einfach gut entwickelt sind, ist Fantasy. Das ist super, das funktioniert richtig gut. Krimi ist auch sehr cool, weil die Handlung ein bisschen mehr oder die Spannungsbögen ein bisschen mehr im Vordergrund stehen. High Fantasy, würde ich sagen, ist deswegen schön, weil es nicht nur die Figuren sind, die so exzessiv beschrieben werden, sondern weil noch so eine richtig große Welt drumherum gebaut worden ist. Ja. Die funktioniert.
Ja.
Mit den Figuren oder auch ohne. Also das kann ich mit, also nicht ohne die Figuren funktionieren, aber, kann
weiß,
bestehen.
Was du meinst,
so.
Genau.
Aber historische Romane würde ich auch gern mehr machen. Ja. Solche Sachen eben wie das Lied des Achill, solche, das ist richtig, da geht mein Herz richtig auf dabei. Krimis und auch cozy Krimis wie Constable Evans mache ich sehr gerne, weil wenn die Geschichten so gut geschrieben sind, eben wie von Rhys Bone, dann spricht es sich auch leicht. Weil es nah am normalen Sprechen und Denken geschrieben ist. Und das ist super. Also dann, das ist eine schöne Leichtigkeit, ohne dass es simpel wird.
Mhm.
Und das liebe ich sehr.
Also ja, das kann auch nicht jeder Autor, ne?
Mhm.
Ja.
Genau.
Okay.
Dann hätte ich noch eine Frage. Ich habe auf deiner Webseite so ein bisschen rumspioniert und bemerkt, dass du liest auch auf Englisch. Also Mid-Atlantic.
Mid-Atlantic.
Und dann wollte ich fragen, allgemein hörst du lieber auf Deutsch Hörbücher oder auch auf Englisch?
Das ist ein bisschen abhängig von der Geschichte. Stephen Fry höre ich zum Beispiel wahnsinnig gerne auf Englisch, weil man ihm auch richtig...
Wir alle.
Genau. Wer tut das nicht?
Ja.
Weil man ihm einfach stundenlang unangestrengt zuhören kann. Das ist sehr, sehr gut, aber für den Alltagsgebrauch höre ich meistens auf Deutsch. Das schon, ja. Manchmal mache ich mir den Spaß und übersetze mir kleine Sätze so ins Englische und nehme ich die mal auf und gucke mal, wie würde das auf Englisch funktionieren? Mhm. Könnte ich das? Aber das sind nur Spielereien.
Okay.
Ja.
Ist da dann viel Recherche da hinten, wenn irgendeine fremde Wörter, also noch fremder als Englisch oder Deutsch kommen, so Latein oder so Walisisch, das habe ich auch, ja, das bin ich voll gespannt, wie das wird bei Constable Evans. Also ist es bestimmt viel zu recherchieren, oder?
Ja, für Latein muss ich nicht so furchtbar viel recherchieren, das hatte ich in der Schule, das ist sehr hilfreich dafür, auch wenn ich sonst nicht mehr viel weiß, aber wie die Sachen ausgesprochen werden, das ist okay für mich. Walisisch war jetzt sehr reizvoll, ja. Das war wirklich eine ganz neue Welt, weil ich mit gar keiner Ausspracheregel, die ich aus meinem Sprachfundus her schöpfen könnte, hätte anfangen können. Das war eine ganz neue Sache, also, aber super spannend. Ich liebe es sehr. Ich freue mich schon sehr darauf, den vollständigen Namen von Hlanweir auszusprechen, dieser Stadt, dem längsten
weiß
Namen.
Weißt du es noch auswendig?
Nee, das weiß ich nicht. Nein, um Gottes Willen. Das kann ich mir nicht merken. Das muss ich mir irgendwie zerhackstückeln und bit by bit so irgendwie auswendig lernen, sonst das geht das nicht. Oder der Archäol-Dingspunsch.
Ja.
Und da ist zum Beispiel Andreas Fröhlich auch einer, den ich sehr, 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 sehr schätze.
Aber der Wunschpunsch von Christoph Maria Herbst gelesen ist ja unfassbar.
Ja.
Das ist ja, der ist ja nicht zu toppen. Ja. Also wir haben es in einer Folge, ich musste es immer wieder sagen, so wie du hier mit Ben und so. Ich finde einfach, der Satan-Archäolyp, genial, koholische Wunschpunsch, der ist einfach unfassbar gut gelesen vom Herbst. Und den hören wir nämlich immer zu Weihnachten mit den Kindern.
Ah.
Also nach Weihnachten, vor Silvester. Weil klar, wieder geht es ja um Silvester. Also insofern, und da hören wir das immer, wenn wir in Skifahren fahren. Das ist unser Hörbuch. Jedes Jahr von Neuem. Und die Kinder können schon mitsprechen und freuen sich ganz besonders darauf, wenn dann Tüti betrunken ist. Und der Zauberer ist einfach großartig. Es gibt kaum eine bessere Szene, finde ich, in diesem Buch. Und ich muss jetzt auch lachen, wenn ich dran denke, weil die einfach so unglaublich gut ist.
Ja, das stimmt.
Ja, genau.
Genau.
Du hast wahrscheinlich auch immer verschiedene Projekte, vielleicht sogar gleichzeitig, keine Ahnung, laufen. Ja gut, also man muss ja terminieren, man muss sich vorbereiten. Also da läuft wahrscheinlich auch so einiges parallel. Aber darfst du sagen, woran du jetzt gerade so arbeitest oder was so kommen wird?
Ja, also es steht gerade an, es laufen tatsächlich ein paar Sachen parallel.
Okay.
Ja. Das eine pausiert dann halt kurz. Von Joyce Summers, Madeira Grab. Dann, also da musste ich zum Beispiel auch ein bisschen Portugiesisch mir aneignen.
Okay.
Also portugiesisches
zum
Portugiesisch.
Thema Aussprache, ja.
Genau.
Genau.
Dann eben Constable Evans, worauf ich mich sehr, sehr freue. Dann kommt bald nochmal eine weitere Vertonung eines Paul Temple Klassikers.
Oh, das ist super.
Cool. Und ganz aktuell bin ich an einer Trilogie dran, die ich vertone von Jörg H. Traubot. Das ist eine Trilogie. Der erste Band heißt Drei Brüder, der zweite Operation Jerusalem und der dritte Omega. Das ist eine in sich geschlossene Trilogie, wobei man aber alle drei Bücher auch einzeln lesen kann.
Und klingt nach Polit-Thriller.
Das ist tatsächlich, ja.
Okay.
Das ist das Genre.
Okay.
Und das ist sehr, sehr spannend. Da gibt es viele tagesaktuelle Bezüge aus der Weltpolitik, wie sich die Machtverhältnisse verschieben könnten, wie sie tatsächlich sind. Der Autor ist ganz fantastisch. Er ist selber Kampfflieger gewesen, hat danach eine Firma gegründet und war selbstständig als Krisenmanager, war in über 300 Entführungs- und Erpressungsfällen maßgeblich auf der richtigen Seite beteiligt, also um diese Fälle zu lösen und zu einem guten Ende zu bringen, auch bei Auslandsentführungen, und hat halt eben all sein Wissen in diese Geschichten einfließen lassen. Das Ganze ist also sehr authentisch, sehr actionreich, sehr tief, weil halt eben er auch als Notfallseelsorger arbeitet und die Betreuung Betroffener nach einem solchen Unglück ist natürlich ganz wesentlich für dafür, dass man wirklich gut aus so einer Geschichte rauskommt, seelisch und geistig. Und alle diese Dinge fließen in diese Romane mit ein, in diese Thriller.
Wow.
Und das ist sehr, sehr cool. Ja.
Das klingt so.
Wird zur Buchmesse Leipzig dieses Jahr erscheinen.
Ah, das ist ja nicht mehr so lange hin.
Das ist nicht mehr so
lange hin. Nee, das ist ja quasi gefühlt schon übermorgen. Ja, darüber haben wir auch schon gesprochen. Buchmesse, da machen wir natürlich auch extra was mit März, klar. Ja, wir sind gespannt. Spätestens dann können wir den Link mit reinnehmen als Empfehlung. Bei dir zuzuhören, das machen wir. Ja. Genau, genau. Okay, noch abschließend noch eine Frage. Wenn du Hörbücher hörst, wo hörst du die denn?
Wenn ich nicht arbeite und aufnehme oder eben mit meiner Familie zusammen bin, dann höre ich eigentlich im Auto, bei Gartenarbeit, auf Spaziergängen sehr gerne Hörbücher.
Das kann ich so gut nachvollziehen.
Ja.
So
mache ich das und auch. Dann habe ich das natürlich auf dem Handy dabei mit Stöpsel im Ohr. Ja. Aber ich genieße es mehr, wenn ich zu Hause bin und halt eben über Lautsprecher hören kann.
Das ist toll, aber da geht es mir persönlich so, denn ich mache dann irgendwas dabei.
Ja, genau.
Ja, also ich verpuzzle mich irgendwie im Haus. Und dann merke ich, wie immer die Aufmerksamkeit immer wieder weggeht, wo ich dann denke, oh Gott, was war jetzt noch mein letzter Satz? Ah, nochmal kurz zurück. Mhm. Und das habe ich, wenn ich Auto fahre oder wenn ich spazieren gehe oder in der Stadt oder einkaufe oder so, habe ich das nicht. Da kann ich mich hundertprozentig drauf konzentrieren, wobei ja auch immer viele sagen, beim Autofahren geht ja gar nicht. Doch, kann ich wunderbar. Geht super. Nur halt eben nicht beim Haus, wenn irgendwas, dann klappt das nicht so gut.
Ja, Autofahren, Zugfahrten, das kann ich absolut bestätigen. Aber bei Hausarbeiten ist zum Beispiel Küche aufräumen super oder bügeln.
Okay.
Bügeln geht super. Dabei kann ich sehr, sehr gut Hörbücher hören, weil da bin ich sehr konzentriert. Die Aufgaben sind jetzt da nicht so fordernd. Also, dass nicht alle Teile meines Gehirns mit dem Bügeln beschäftigt sind. Da kann ich genügend erübrigen für das Hörbuch. Das ist sehr, sehr cool.
Okay.
Ja, genau.
Was ist das letzte Hörbuch, was du gehört hast, wo du sagst, oh Mann, ja, fein.
Jetzt zu allerletzt habe ich gehört von Oliver Pötsch die Reihe Die Henkerstochter, gelesen von Johannes Steck. Davor habe ich gehört Ich bin Circe von Madeleine Miller, gelesen von Ann Vielhaben. Ich höre alte Geschichten, also Geschichten oder Hörbücher, die ich schon lange habe, höre ich immer wieder. Oder ich höre nur mal sequenzweise rein. Ja. Das hat was Kathartisches. So, dann werde ich wieder geerdet, dann weiß ich wieder, wo meine Orientierungspunkte sind für die Arbeit. Und ansonsten...
Hast du eine klare Empfehlung? Irgendwas, wo du sagst, das ist ein Must here.
Außer The Song of Achilles.
Außer die?
Das Lied des Achill.
Also ich höre gerade tatsächlich Richard Russo, ein Mann der Tat, hört mein Mann gerade, wir unterhalten uns nämlich immer wieder drüber und ich höre diese gottverdammten Träume, beide gelesen von Stefan Kaminski, sensationell, einfach auch ein irre guter Erzähler und das ist genau, also ist einfach eine gute Stimme für diese ruhigen Geschichten, in denen ja jetzt nicht so wahnsinnig viel, also schon, da passiert natürlich was, aber ist jetzt nicht der Weltuntergang, sondern es sind halt kleine Städte, in denen ganz normale Charaktere in meinem Buch tatsächlich ihren Träumen hinterherhängen und sich immer wieder fragen, Mensch, warum mache ich das jetzt eigentlich nicht? Warum ändere ich jetzt eigentlich nichts und komme aus ihren Rollen nicht raus? Und zwar unabhängig vom finanziellen Hintergrund, den sie haben. Ja? Also sowohl die Reichen in den Büchern als auch die ziemlich mittellos sind. Warum kommen die eigentlich nicht an den Punkt, obwohl sie gerne ihr Leben ändern wollen? Wieso schaffen die das eigentlich nicht? Und es ist unheimlich schön erzählt und also dem Sprecher, dem Kaminski, kann man einfach auch gut zuhören. Also das wäre auch von mir eine klare Hörempfehlung. Also Leseempfehlung sowieso. Russo finde ich einfach sensationell, aber auch eine ganz klare Hörempfehlung. Aber du hast bestimmt auch noch eine, oder?
Ja, also gerade zu Stefan Kaminski, da liebe ich seine Neuinterpretation von Alice Kauts Pumuckl-Geschichten sehr.
Oh,
die sind ganz, ganz toll.
Okay. Ja. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber das nehmen wir auch gerne mit rein, oder? Als Link. Weil Pumuckl, alles klar. Wann hat er das neu interpretiert?
Das wird laufend neu erneuert.
Okay. Genau. Siehst du, ja, weil sind meine Kinder schon so ein bisschen raus, aber ich glaube, das kann man auch als größere Kinder oder als Erwachsene geht Pumuckl immer, oder? So. Okay, ja Mensch, jetzt haben wir ganz, ganz viel zum Thema Hörbuch gehört. Wir haben einen ganz tollen Sprecher zu Gast gehabt. Das machen wir wieder, haben wir uns vorgenommen. immer mal wieder unsere Sprecher vorstellen, die auch, die wir lieben. Auch Autoren werden wir zukünftig vorstellen und auch mit denen ins Interview gehen. Du hast ja vorhin angesprochen, Riz Bowen werden wir auch demnächst im Interview haben. Freuen wir uns sehr darauf. Genau. Ja, insofern, wir freuen uns, wenn wir wieder voneinander hören. Wir sind jetzt ganz neugierig auf all die Hörbücher, die du uns noch einsprichst, die wir noch hören dürfen, Omid. Wir sagen jetzt einfach ein ganz großes Dankeschön, dass du bei uns zu Gast warst.
Vielen Dank.
Ich danke euch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann aus dem Buchplausch. Wie gesagt, die vielen Bücher, über die wir jetzt gesprochen haben, findet ihr alle in den Links bei uns auf der Seite. Und ja, bleibt uns treu und gewogen. Bis bald. Ciao. Yeah, yeah.